Hi und schön, dass du hier bist beim Podcast Töchter im Chefsessel. Dein Podcast rund um persönliche Entwicklung und das Abenteuer Unternehmensnachfolge. Ich bin Katrin Feldmann, Coach, psychologische Beraterin und selbst Tochter eines Unternehmers. Auch ich wurde damals eher plötzlich zur Nachfolgerin und habe oft den Austausch mit anderen vermisst, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Genau deshalb gibt es diesen Podcast. Hier sprechen vor allem Unternehmerinnen und Töchter, Frauen, die ihren eigenen Weg gefunden haben, ob im Familienunternehmen oder ganz woanders. Sie erzählen offen von ihren Erfolgen, Stolpersteinen und den ganz persönlichen Geschichten dahinter. Ein riesiges Danke an alle, die hier so mutig ihre Erfahrungen teilen. Wenn du gerade selbst vor der Nachfolge stehst und dir Begleitung auf diesem Weg wünschst, melde dich gern bei mir. Ich biete dir ein kostenfreies Erstgespräch an. Und ich freue mich auf dich. Jetzt aber Vorhang auf für meine heutige Gästin, Isabella Dick. Isabella ist Nachfolgerin bei Wohnpark Dick, einem Familienunternehmen, das aus einer kleinen Schreinerei gewachsen und heute rund 400 Mitarbeitende beschäftigt. Gemeinsam mit ihrem Bruder führt sie das Unternehmen in vierter Generation mit Herz, Verstand und echtem Familienspirit. Denn auch ihre Eltern sind noch aktiv mit dabei. Für Isabella stand früh fest, ich will ins Unternehmen. Also hat sie Nägel mit Köpfen gemacht. Sie studierte an der renommierten Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, sammelte Auslandserfahrung in anderen Unternehmen und kehrte dann bewusst zurück aufs Land, um Wohnpark Dick gemeinsam mit ihrer Familie in eine starke Zukunft zu führen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration beim Zuhören. Hallo Isabella, schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute deine Erfahrungen als Nachfolgerin bei euch im Familienunternehmen mit uns teilst.
Hallo Katrin, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und freue mich auf das Gespräch.
Ich habe gestern auf LinkedIn gesehen bei euch, dass euer Unternehmen, also das Möbelhaus, 32.000 Quadratmeter Fläche hat. Wow, ich habe dann ChatGPT mal gefragt, wie groß ein Möbelhaus im Durchschnitt denn eigentlich ist. Und er sagte mir dann, ja, normalerweise liegen die so bei 5.000 bis, ich glaube, 15.000. Wahnsinn.
Ja, also tatsächlich, es gibt im Möbelhandel drei Klassen ja irgendwo, die kleineren und mittelständischen Möbelhäuser und Boutiquen. Und dann die Großfläche, dazu gehören wir aber noch nicht. Wir sind noch irgendwo dazwischen und haben aber natürlich ein Vollsortimentshaus, also Küche, aber auch Polstermöbel, Kastenmöbel natürlich, Tisch und Stuhl, Leuchten, Gartenmöbel. Und da kommt dann relativ schnell mal Fläche zusammen, ja.
Ja, Wahnsinn. Euch gibt es auch, glaube ich, schon seit fast 100 Jahren. Hast du mir
Genau.
erzählt? In der
Genau.
vierten Generation seid ihr jetzt?
Genau, also ich bin jetzt mit meinem Bruder in der vierten Generation. Mein Urgroßvater hat das Unternehmen damals gegründet als Schreinerei tatsächlich. Und genau, es war damals eine Schreinerei und er hat Möbel hergestellt und verkauft. Und dann hat mein Großvater das als Handelsunternehmen eigentlich umstrukturiert und Möbel auch eingekauft und verkauft. Und dann die große Expansion kam dann tatsächlich mit meinen Eltern. Die haben nicht nur die Fläche vergrößert und auf diese 32.000 Quadratmeter dann gewachsen, sondern auch weitere Unternehmen hinzugekauft. Also wir haben jetzt vier Standorte und ein weiterer Standort hat auch um die 30.000 Quadratmeter, also zwei große Häuser und dann noch zwei kleinere Fachmärkte, alle in Baden-Württemberg. Und ja, jetzt sind mein Bruder und ich in der vierten Generation und dürfen in die Fußstapfen treten.
Ja, Wahnsinn, was eine Erfolgsstory von der Schreinerei zu so einem großen Unternehmen oder zu so großen Unternehmen. Wie war das damals, als du eingestiegen bist? Beziehungsweise, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. War das für dich klar als Kind? Ja, ich werde mal einsteigen bei uns, oder hast du das dir eher offen gelassen? Wie war da so dein Weg? Dir ein Wissensjagd sofort Und viele andere gehen vielleicht erstmal andere Wege.
Ja, also in einem Familienunternehmen aufzuwachsen, bedeutet ja eigentlich auch von Anfang an da irgendwo mit verbunden zu sein. Wir sind schon als Kind auf Möbelmessen mitgenommen worden, haben auch unsere Nachmittage nach der Schule waren wir im Möbelhaus, haben dort gespielt und kannten auch die Mitarbeitenden alle. Früher waren es noch weniger, als wir Kinder waren, 20 und jetzt sind wir über 400. Aber trotzdem ist natürlich die Verwurzelung da. Und eigentlich war es für mich von Anfang an klar, dass ich zu Hause einsteigen möchte. Ich habe meine Eltern, die beide im Unternehmen sind, immer gesehen, die das mit viel Leidenschaft und Liebe gemacht haben. Und ich finde Möbel auch ein tolles Produkt. Also hat ja auch viel mit Zuhause, mit Emotionen zu tun. Und ähnlich wie auch im Modebereich geht es ja viel um Trends. Und ich finde es, mir hat es immer schon gefallen. Und ich habe dann auch tatsächlich nach dem Abitur mich für ein Studium entschieden an einer Universität in Süddeutschland, die Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, die Studiengänge ein bisschen auf Kinder von Familienunternehmen auslegt und bietet Kurse an, die speziell auf Familienunternehmen zugeschnitten sind, wie Finanzierung von Familienunternehmen, Controlling und so weiter. Und dort habe ich dann Unternehmensführung und Wirtschaft studiert, auch als theoretischer Grundstein sozusagen für den Einstieg zu Hause.
Wow, cool. Wie bist du da drauf gekommen, dahin zu gehen?
Tatsächlich, als ich in meinem letzten Schuljahr war, war ein großer Artikel im Handelsblatt über diese Uni und hat darüber geschrieben, dass es eben für Familienunternehmen die Universität ist, die diese Kurse anbietet und hat ja auch sehr gute Reputation oder hat immer noch. Und es ist keine klassische Uni, sondern es sind auch 4 Jahre für den Bachelor. Damit passt man diese Punktezahl irgendwo auch ein bisschen an internationale Universitäten an. Und die hat mein Vater mir damals gezeigt und es war nicht weit. Ich wollte damals noch nicht so weit ins Ausland und die ist am Bodensee, also 2,5 Stunden von hier. Und dann dachte ich, ach perfekt, schaue ich mir mal an. Und dann hat die mir sofort zugesagt und auch die Klassen waren viel kleiner. Also wir waren nur zwischen 20 und 30 in den Kursen. Natürlich verglichen mit den Unis mit Hörsälen von 400 Leuten sehr viel persönlicher und privater und ja, das hat mir gefallen und dann habe ich mich für ein Studium dort entschieden.
Hört sich richtig toll an. Also da wird hier richtig der Grundstein schon gelegt. Und wahrscheinlich hattest du da dann auch Austausch eben mit anderen, die in die Nachfolge gehen wollen oder sich überlegen, was sie machen wollen. Also diesen Austausch mit den Gleichgesinnten.
Ja, also ich glaube, bei mir im Jahr waren alles oder fast ausschließlich nur Kinder von Familienunternehmen und auch sehr viel größer als wir, Traditionsunternehmen in Deutschland, aber auch kleinere. Und die Uni bietet ein gutes Alumni-Netzwerk auch an. Also man kann immer noch dort teilnehmen und sie austauschen. Und ja, das war eine gute Wahl und würde ich auch wieder so machen heute.
Ja, hört sich auch richtig toll an. Du bist mit deinem Bruder zusammen jetzt in der Doppelspitze.
Genau.
Wie seid ihr aufgeteilt? Wie macht ihr das, dass ihr euch nicht zum Beispiel nicht in die Quere kommt?
Also meine beiden Eltern sind auch noch tatsächlich in der Geschäftsleitung. Also ich bin jetzt seit über 3 Jahren und mein Bruder seit über 5 Jahren im Unternehmen. Und da wir sehr groß sind und trotzdem auch nach Corona und Weltwirtschaftsproblematiken eine Krise zu durchlaufen haben, unterstützen uns unsere Eltern noch. Wir haben uns aber aufgeteilt nach Aufgabengebiet, um so, sage ich mal, eine klare Trennung zu haben und nicht dem anderen irgendwie immer ins Themengebiet reinzusprechen. Und da habe ich die Aufgaben des Marketing und Personal für die Gruppe. Und ich bin auch Geschäftsführerin eines Unternehmens der Gruppe, die Gartenmöbel Company, und leite die seit 2 Jahren jetzt eigenständig, auch was Einkauf angeht, also Einkauf von Containerware, Und natürlich das Management von den ganzen Prozessen und dem Team dahinter. Und mein Bruder deckt die Bereiche Finanzen ab, Logistik, IT und ist Geschäftsführer zwei weiterer Firmen, die der Gruppe angehören. Und so haben wir ganz klar getrennte Aufgabengebiete. Trotzdem, natürlich greifen die Themen ineinander und wir arbeiten super nah zusammen. Wir teilen uns auch ein Büro, weil einfach der tägliche Austausch so wichtig ist und das funktioniert auch sehr gut. Aber dann diese Day-to-Day, administrativen Aufgaben, operativen Aufgaben haben wir getrennt voneinander.
Ja, dann auch zu viele Köche, wenn wir dann immer, ne, du Abstimmung mit so vielen hast, dann ja, kommt man so manchmal nicht voran.
Das ist
Genau.
so.
Und wusste dein Bruder auch immer, dass du auch ins Unternehmen einsteigen willst? Weil manchmal, ne, hat man ja vielleicht noch so im Kopf von ganz früher, das ältere Kind geht halt in die Nachfolge, dann ja noch ganz klassisch so und dann auch noch der Mann vielleicht. Wie war das bei euch? Also wie war da die Absprache? Wie war das untereinander?
Ich glaube, ich wusste schon immer, dass ich ins Unternehmen wollte. Mein Bruder hat sich das noch ein bisschen offen gelassen. Wir haben beide auch nach unserem Studium uns für Branchen außerhalb der Möbelbranche entschieden und auch für also Berufserfahrung zu sammeln außerhalb des Unternehmens. Und er hat sich das ein bisschen offen gelassen. Er hat auch dort seine Berufstätigkeit vorher sehr gerne gemacht, aber hat sich dann, ja, ich denke zwischen 2018 und 2020 dafür entschieden, nach Hause einzusteigen, wusste aber, dass ich immer komme. Der Zeitpunkt war nur noch nicht ganz klar, weil ich auch in London gelebt habe mit meinem Mann. Ich bin jetzt mit ihm verheiratet seit 2 Jahren, damals noch nicht und war auch noch nicht klar, okay, wann möchte ich wieder aufs Land nach Deutschland ziehen und wie kann ich das überhaupt? Bitte?
Ja, wo sitzt ihr in Deutschland?
Schwarzwald, also wirklich sehr ländlich und da war es noch nicht klar, möchte auch mein Mann, der geborener Londoner ist, mit mir nach Deutschland ziehen und wenn ja, wann und wie machen wir das? Und dann hat sich das nach Corona und Brexit tatsächlich einfach so angeboten, dass wir unser Leben jetzt wieder verlegen nach Deutschland. Und mein Bruder wusste einfach von Anfang an, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt auch wieder unterstützen werde zu Hause.
Ist ja auch schön, wenn man sich das aufteilen kann. Ich meine, ihr seid ja schon was, 400 Mitarbeiter ungefähr.
Genau.
Wahnsinn. Das ist ja auch boah, eine Riesenverantwortung, die du gegenüber oder die ihr gegenüber dem Menschen habt. Wie gehst du damit um? Also ich kann mir vorstellen, ich sage so, boah, okay, ich steige jetzt ein, jetzt wahrscheinlich nicht sofort als Geschäftsführerin, sondern komm erst mal rein. Aber wie, ja, wie gehst du damit um oder wie bist du damit umgegangen? Das wäre bestimmt, also ich kann mir vorstellen, wenn jemand in die Nachfolge geht, denkt so, wow, 400-Mann-Unternehmen ist schon, puh.
Ja, also es ist definitiv, es sind wahnsinnig viele Leute und da wir so verwurzelt sind mit dem Unternehmen, kennen wir, ich würde sagen, jeden auch persönlich, die persönliche Familiengeschichte dahinter. Wir haben auch sicher 400 unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, weil wir natürlich auf jeden individuell eingehen möchten. Das macht ja auch ein Familienunternehmen aus. Deswegen arbeiten unsere Mitarbeitenden ja auch in einem Familienunternehmen und nicht in einem Konzern, weil sich da einfach die Strukturen noch mal ein bisschen unterscheiden. Und natürlich ist es eine Riesenverantwortung, aber auch viel persönlicher natürlich. Man hat ein Team um sich, das an einem Strang mit einem zieht. Die Mitarbeitenden identifizieren sich mit dem Unternehmen und mit uns und haben ein persönliches Verhältnis auch. Und das macht dann natürlich schon sehr viel Spaß, weil wir alle in einem Boot sitzen und niemand eine Personalnummer ist, sondern wirklich die Person mit einer persönlichen Geschichte dahinter. Und die Entscheidung, die wir treffen, treffen wir dann natürlich auch sehr viel nachhaltiger wahrscheinlich wie ein Konzern, der schwarz auf weiß sich nur die Zahlen anschaut und nicht die persönlichen Geschichten dahinter in Betracht zieht. Von daher ist es eine große Verantwortung, aber auch eine große Chance und macht auch sehr viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten, die jeden Tag auch gerne kommen und Zum Teil, wir haben sehr, sehr viele, die schon seit 20, 30 Jahren mit uns arbeiten. Dann hört man immer wieder Geschichten, wie es früher war und mit meinen Großeltern. Und das macht schon sehr viel Spaß.
Ja, ist ja auch ist schön, das zu hören und dann, ja, dass die sich dann noch daran erinnern können und das dann auch so weitertragen. Wenn man dann noch mal so ein bisschen, ja, in Erinnerung schwelgen kann oder je nachdem, ob du das noch mitbekommen hast. Aber, boah, 400 Mitarbeiter und jeden zu kennen, Wahnsinn, wie machst du das? Also wie haltet ihr den Kontakt zu den Mitarbeitern oder wie bist du da reingekommen? Weil du warst ja dann eben auch weg, zum Beispiel in London.
Ja, also unser Kernstandort ist hier in Lauching, heißt das Dorf im Schwarzwald oder am Rande des Schwarzwalds. Und dort bin ich auch aufgewachsen. Und wir haben viele Mitarbeitende, die schon seit über 10 Jahren auf jeden Fall mit uns arbeiten. Und die kenne ich auch einfach persönlich. Die sind oft auch aus der Region. Und dann haben wir noch die weiteren Standorte. Da versuchen wir auch, diesen persönlichen Kontakt aufzubauen. Und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut, indem wir einfach wöchentliche Besuche dorthin einplanen. Wir haben Unternehmensfeiern und wollen da auch, sag ich mal, auf einer persönlichen Ebene nach der Arbeit die Person kennenlernen. Und mein Bruder und ich haben beide tatsächlich auch alle Abteilung durchlaufen, bevor wir in die Geschäftsführung gekommen sind. Das heißt, wir haben wirklich händisch mitgearbeitet, sei es im Kundendienst oder mein Bruder in der Auslieferung, im Lager, im Verkauf, in der Buchhaltung. Also wir haben wirklich alle Abteilungen uns angesehen, die Abläufe kennengelernt und natürlich auch die Menschen kennengelernt. Diese persönliche Beziehung entstehen.
Wahnsinn. Wie lange wart ihr dann? Ich weiß nicht, hast du es eben gesagt, wie lange ging das, dass ihr in den ganzen einzelnen Abteilungen wart?
Also bestimmt ein Jahr. Da haben wir wollten auch nicht nur, ich setze mich nebendran und schaue dir zu 2 Tage, sondern wir wollten wirklich richtig mitarbeiten, auch in der Disposition. Dann hatten wir unseren eigenen Schreibtisch und dann haben wir die Kunden angerufen, hey, eure Lieferung ist da, wann können wir die einplanen? Also, dass wir wirklich verstehen, wo sind die Probleme und Sorgen vielleicht in dieser Position, aber auch, wo gibt es noch Potenzial oder Verbesserung oder was, wie können wir auch den Mitarbeitern noch besser zuhören und verstehen, was eventuell angepasst werden muss. Und das dauert natürlich dann schon einige Zeit, bis man da in allen Abteilungen war.
Ja, das ist ja sowas, ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass aus meiner Zeit als Angestellte, dass das oft dann so war, ja, dass du als Mitarbeiter unten dann das Gefühl hattest, die oben treffen Entscheidungen und die können sich halt gar nicht reinfühlen, in dass es zum Beispiel einfach gar nicht funktionieren wird. Und ihr habt dadurch halt alles durchlaufen.
Genau, das war die Idee, dass wir auch verstehen und nachvollziehen können oder auch wissen, okay, so ist der Prozess und ich kann genau nachvollziehen, was er mir damit sagen will. Und genau, das war die Idee eigentlich.
Und du hast jetzt erzählt, dein Partner ist aus London dann mit nach Deutschland gekommen auch. Oh, wow, was ein Schritt, zu sagen, ich gehe mit rüber. Arbeitet der auch im Unternehmen oder macht er was anderes?
Nein, wir versuchen tatsächlich privat und geschäftlich zu trennen, soweit es natürlich geht. In einem Familienunternehmen geht es nicht immer und soll ja auch nicht. Also er ist schon präsent, die Leute kennen ihn auch, die Mitarbeitenden. Und er versucht also schon nahbar zu sein, aber beruflich macht er was anderes.
Ist auch, ja, wie du schon sagst, die einen haben das so und dann andererseits ist es dann vielleicht auch ganz gut, wenn der Partner was anderes macht, eben um diesen Abstand auch da reinzubekommen. Und dann hat man vielleicht auch mal eine eher objektivere Meinung, als wenn er selber so mit, ja, mit verbändelt ist.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, man trägt ja viel Verantwortung und auch so ein kleines Päckchen mit sich. Und wenn man abends nach Hause kommt und vielleicht Gesprächsthemen hat, die weggehen vom Beruflichen oder von der Firma und sich eher um vielleicht den aktuellen Tag oder den Beruf meines Partners sich drehen oder auch mal ganz andere Sachen, hilft es natürlich auch beim Abschalten.
Wäre meine nächste Frage gewesen. Was machst du, um abzuschalten?
Also ich versuche, und das war ein Prozess auf jeden Fall. Also ich bin immer noch nicht da, wo ich sein will, aber ich versuche Prioritäten zu schaffen und auch dann klare Grenzen zu ziehen. Und dort, in dem Moment, in dem ich mich befinde, versuche ich präsent zu sein. Wenn ich bei der Arbeit bin, bin ich da 100% präsent. Und wenn ich nach Hause gehe, versuche ich, so gut es geht, manchmal geht es leider nicht immer, aber versuche ich das, die Sorgen oder auch Ideen und so weiter mal kurz hinter mir zu lassen und dann präsent zu sein beim Abendessen mit meiner Familie oder auch mal ein Spaziergang im Grün hilft mir da wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ja, einfach Gespräche auch mit Vertrauten, also das versuche ich so abzuschalten. Aber es ist ein Prozess, weil man nimmt ja doch irgendwie immer was mit nach Hause und
Ich glaube,
da muss ich noch dran arbeiten.
ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Herausforderung haben viele, wie du gerade sagst, okay, dann gehe ich mal spazieren. Bei euch ist es ja auch schön ländlich. Und ich gehe jetzt raus, und entspanne mich und laufe dann durch die Gegend und denke so, ah, das muss ich ja noch machen und das. Und jetzt fängt es vielleicht auch noch an zu regnen. Und ich habe das noch im Kopf. Also, dass dann beim Spazierengehen dann natürlich, du natürlich auch Zeit hast, über dieses und jenes nachzudenken und aber nicht machen zu können. Ich glaube, eine ganz gute Übung dafür ist dann einfach mal zu gucken, was nehme ich denn eigentlich um mich drumherum wahr? Also, ah, der Himmel ist ja jetzt vielleicht gerade blau und da sind die Bäume, da habe ich vielleicht einen Bach, wonach riecht es hier? Also, mich wirklich da so drauf zu fokussieren, was du schon sagst, im Moment zu sein und dadurch eben diesen, ja, Gedankenkreislauf so ein bisschen zu durchbrechen.
Ja, ich denke auch, ich denke, Ideen, die guten Ideen kommen meistens außerhalb der Arbeit. Auch ich höre mir gern Podcasts an oder auch mal eine gute Musik zum Abschalten. Und wenn dann Ideen kommen, ist es ja schön und dann darf man die auch aufschreiben, solange man einfach in dem Moment präsent ist. Und ich glaube, man muss einfach. Und wie gesagt, also ich bin da sicherlich noch keine Expertin und noch im Prozess, das selbst zu lernen. Aber man muss auch, um abschalten zu können, glaube ich, aufhören, nach dem Perfekt immer zu streben und irgendwo einen Balanceakt zu finden und sagen, okay, ich habe jetzt meine 8, 9, 10 Arbeitsstunden hinter mir, ich habe jetzt da alles gegeben, es war jetzt, ich hatte, und dann kann ich auch reflektieren, das ist super gelaufen, das mache ich gerne am Ende des Tages. Hier muss ich morgen noch mal ran, und dann sage ich mal, so einen Abschluss zu finden und sagen, okay, und jetzt für heute ist gut. Jetzt kümmere ich mich um meine Familie und morgen geht's wieder weiter.
Ja,
Aber
loszukommen.
Prozess.
Ja, aber wie du schon sagst, zu reflektieren und dann zu sagen, okay, und hier ist der Cut, ich schreibe mir das auf und das ist für morgen. Morgen ist ein neuer Tag. Was du eben gesagt hast, jetzt muss ich eine Karte, das sehen die Leute jetzt leider nicht. Habe ich jetzt an meinem Schreibtisch wieder stehen, aus dem Marketing früher. Kreative Menschen leisten dann am meisten, wenn sie den Eindruck machen, als täten sie nichts. Die habe ich jetzt mal wieder rausgekramt. Weil unter Druck funktionieren wir halt auch nicht, ne, im kreativen Prozess. Du machst ja auch den Marketingbereich zum Beispiel bei euch. Und
Ja.
die Karte hatte ich ganz lange tatsächlich bei mir, als ich angestellt war, noch auf dem Schreibtisch stehen. Die steht jetzt wieder auf meinem Schreibtisch. Ich habe sie jetzt wieder rausgeholt.
Ja, super wichtig, finde ich auch. Ich versuche mir auch bewusst irgendwo Pausen im Kalender einzubauen, wo man einfach auch mal nur sein kann, einfach mal nur da sitzt und man kann ja vielleicht irgendwie, ich schaue mir oft so Lifestyle-Zeitschriften an, auch jetzt Schöner Wohnen und so weiter, die natürlich inspirativ sind, aber einfach mal nicht den Kalender voll zu planen und diese kreativen Pausen einzuplanen, sich einfach mal hinsetzen, vielleicht auch einen Kaffee trinken, das hilft wirklich, weil ja, wie du sagst, also unter Druck und jetzt brauche ich eine gute Idee fürs Marketing, funktioniert es nicht, dann meistens kommt dann nichts Gutes bei raus.
Ja, ist ja so, manchmal fällt dir das dann ein, wenn du, weiß ich nicht, auf Toilette gehst oder du sitzt irgendwie, ich gehe mit dem Hund spazieren, auch manchmal, wenn dir irgendwas nicht einfällt, mir fällt ein Name nicht ein oder so. Vor 3 Tagen, ich gehe mit dem Hund raus und auf einmal, Lieschen Müller.
Genau. Und
Fängt.
was bei mir ganz oft auch ist, wenn ich selbst irgendwo einkaufen gehe und mir vielleicht auch mal einfach, also ich bin samstags schon häufig auch bei uns vor Ort, weil wir ein Handelsunternehmen sind und unsere Verkäufer auch samstags natürlich arbeiten und ich da auch gerne immer mal wieder vor Ort dann bin und mit denen zu sprechen. Aber wenn ich dann samstags auch mal sage, okay, ich nehme jetzt bewusst frei und gehe mal in die neuen Läden in der Stadt oder fahre mal irgendwo hin, dann kommen mir meistens die besten Ideen, weil ich denke, ach, die haben das ja jetzt auch toll gemacht. Wie könnten wir sowas denn für uns umsetzen? Und beim Shopping, sage ich mal, kommen die besten Ideen, wie andere oder wie der Kunde überhaupt tickt und wie gerne geshoppt wird. Da habe ich jetzt eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht.
Wenn man sich diesen Druck da rausnimmt, ne? Es ist so ein bisschen wie, wenn du dich hinsetzt und meditierst. Ich meditiere auch nicht jeden Tag, weil wenn ich mich dann hinsetze und sage, so, das muss ich jetzt erreichen. So, Meditation ist ja eigentlich nichts. Dann funktioniert es halt nicht. So, dann bin ich danach nur frustriert. Ja, und so.
Absolut. Und vor allem, wie gesagt, im Handel ist ja unser Top 1 Thema, was will der Kunde, wie kann ich den Kunden begeistern, wie kauft der Kunde am Ende? Und nur im Schreibtisch kann ich das leider nicht immer rausfinden. Dafür muss ich auch mal raus, mir die Kunden anschauen, mir die Läden anschauen und da kommen oft die ganz guten Ideen, ja.
Ja. Gibt es, hast du Vorbilder oder gibt es ein Zitat, ein Mantra, was du so ein bisschen für dich hast, um dich eben an solche Dinge zum Beispiel wie dieses mal nichts zu tun, in Anführungsstrichen zu erinnern oder auch durch schwierige Zeiten zu gehen?
Also konkrete Vorbilder kann ich jetzt niemanden nennen. Ich glaube, es gibt mehrere Personen, die ich beobachte oder denen ich folge, die ich sehr inspirierend finde. Und es sind vor allem immer Menschen, die das, was sie tun, mit extremer Leidenschaft tun. Und dann ist es erstens mal, fühlt es sich nicht an wie Arbeit, weil dann denke ich auch, dann lebe ich die Firma, dann mache ich eigentlich, treffe ich immer die richtigen Entscheidungen und kann dann aber auch mal abschalten und sagen, okay, jetzt möchte ich, also wie bei einem Hobby, ich kann ja auch ein Hobby, ich kann es lieben, irgendwie Klavier zu spielen und dann, wenn ich aber nicht Klavier spiele, dann denke ich nicht, oh, ich muss unbedingt Klavier spielen, weil ich muss besser werden. Und sage ich mal, einfach die Menschen, die so ihr Unternehmen führen, finde ich wahnsinnig inspirierend und ich denke auch, meine Eltern beide haben das Unternehmen mit so viel Leidenschaft geführt. Und wir sind im Urlaub. Ich glaube, ich habe in Europa gefühlt jedes Möbelhaus schon mal von innen gesehen, seit ich ein kleines Kind bin. Aber einfach, weil diese Liebe auch zu Möbel und zu den Möbelhäusern, die wurde mir vorgelebt. Und das finde ich einfach sehr schön und kann ich auch als Vorbild irgendwo so betrachten.
Du hast ja eben was Schönes gesagt, so dieses, warum mache ich etwas? Das ist wie mit, ich hatte das mal, das ist Jahre her, kennt bestimmt auch der ein oder andere, wenn wir das halt übertreiben, so dieses, oh, ich wollte selber kochen, damit ich halt gesund esse und ich auch weiß, was drin ist, ne? Ist oft, wenn mich jemand irgendwie sieht beim Einkaufen, eine Freundin hat mal gesagt, sie kommt nicht mehr mit, weil ich dann überall immer gelesen habe, was da drin ist, bis du das irgendwann mal raus hast. Und habe dann gedacht, so, ich koche halt selber. Und das ist dann irgendwann so ein Stress geworden. Also, es war überhaupt nicht mehr. Dann war es ja kontraproduktiv. Dann war es vielleicht gesund, aber es hat mich innerlich so gestresst, dass ich das, was ich wahrscheinlich dann gegessen habe, überhaupt gar nicht mehr so verwerten konnte, weil es halt unter Stress einfach nicht so gut funktioniert. Das ist dann eben nicht, ja, nicht zu übertreiben, sondern ja, aus welchem Grund mache ich das? Das wäre
Genau.
meine nächste Frage gewesen. Was ist, du hast eine schöne Überleitung gegeben dafür. Was ist dein Warum?
Also wie gesagt, ich habe eine hohe Affinität und eine Liebe eigentlich zu Einrichtungen. Ich finde es ein schönes Produkt und mir macht es Spaß zu sehen, wie die Kunden, die bei uns durch die Tür kommen, Modelle oder Artikel, Möbel, Einrichtungsgegenstände finden, die sie dann mit nach Hause nehmen, die dann ihr Zuhause schöner machen, mit denen sie sich identifizieren. Und jetzt auch gerade in der Küche zum Beispiel ist ja eigentlich so ein wichtiges oder das Herz eigentlich auch von einem Haus. Dort finden die Abende mit den Freunden statt und das ist der Zentrum irgendwo oder das Zentrum der Familie. Und das macht mir einfach extrem viel Spaß, ein Zuhause zu schaffen für unsere Kunden und dafür aber die richtigen Produkte zu finden. Und ob ich jetzt ein älteres Paar bin, die Massivholzmöbel liebt oder irgendwie jung, trendy was suche, dass ich einfach ein kuratiertes Sortiment anbieten kann zu verschiedenen Preislagen, wo der Kunde sagt, wow, okay, cool, ja, das will ich mit nach Hause nehmen, da mache ich es mir gemütlich und da ist mein Wohlfühlort auch irgendwo. Das treibt mich an.
Wow, es ist auch ein richtig schönes Warum. Ich fühle es richtig mit. Was machst du in stressigen Zeiten? Was hilft dir? Also vielleicht, ne, wir haben ja schon gesprochen, okay, über Natur etc., aber manchmal funktioniert das ja nicht.
Ja, also wir verstehen uns sehr gut innerhalb der Familie und natürlich viel Gespräche helfen da auch. Versuchen, irgendwo Abstand zu gewinnen, ob es jetzt mal irgendwie ein paar Tage sind, die man einfach sagt, ich nehme mich raus, ich fahre irgendwo weg. Ich versuche Abstand zu gewinnen und das Ganze nochmal objektiv zu betrachten und wie kann ich mit der Situation umgehen, mir einen klaren Actionplan sozusagen zurechtzulegen, die scheinbar so große Aufgabe irgendwo zu unterteilen und zu sagen, okay, ich Schritt für Schritt brechen wir das jetzt mal auf. Und was mir auch sehr viel hilft, ich habe ein relativ breites Netzwerk innerhalb, aber auch außerhalb der Branche, auch mit vielen Frauen, jungen Unternehmerinnen, Nachfolgerinnen, mit denen ich mich regelmäßig austausche. Und das hilft einfach auch nochmal eine objektive Meinung zu hören oder auch einfach mal einen Leidenspartner zu haben und sagen, hey, ich kenne die Situation, es wird wieder besser oder es ist jetzt diese Zeit aktuell, aber danach geht es wieder, kommt die Sonne wieder, ich weiß es nicht. Also sowas hilft mir tatsächlich schon, der Austausch mit Gleichgesinnten.
Ja, dieses genau anderen geht es auch so. Und wenn es uns vielleicht in dem Moment als riesig und irgendwo auswegslos, und wie soll das denn klappen, erscheint, und dir dann jemand sagt, nee, glaub mir, auch da kommen wieder andere Zeiten oder da wirst du durchgehen und das erfolgreich hinter dich bringen oder erfolgreich abschließen. Du hast gesagt, okay, du fährst dann einfach mal vielleicht raus, Abstand gewinnen. Sagt sich immer so leicht, ne? Also jetzt schon wieder dieses Loslassen, dieses, oh Gott, es haben ja viele wahrscheinlich auch diese Herausforderung, ich kann jetzt aber doch gar nicht weg, obwohl es genau das Richtige wäre.
Da, also ich denke, wenn man die Möglichkeit hat, wie gesagt, wir sind hier landschaftlich natürlich sehr schön gelegen. Ich kann auch mal einfach sagen, ich war am Sonntag einfach mal einen ganzen Tag irgendwo an See, eine Stunde weg von hier und dann habe ich auch das sehe ich das Möbelhaus gerade nicht und bin einfach nochmal in einer ganz anderen Gegend, dann reicht auch nur ein Tag. Das hilft schon, aber wenn man es irgendwie möglich machen kann, sich im Kalender Lücken zu legen oder mal zu sagen, okay, ich habe jetzt in einem 6-Wochen-Takt versuche ich mir irgendwo ein Wochenende was Schönes zu planen, auch mit meiner Familie und ich habe ein Team hier in der Geschäftsleitung oder auch von Mitarbeitenden, die in dieser Zeit dann sozusagen Stellung halten, dann kann man ja auch des guten Gewissens eigentlich dann einplanen, das ist dann schon schön.
Konntest du das immer, dieses Loslassen für den Moment und dieses Abstand gewinnen, oder war das für dich auch ein Learning?
Ja, also wie gesagt, immer noch ein Prozess auch. Also ich bin sicher noch nicht da, wo ich sein möchte, aber ich erwarte Nachwuchs im Juli und ich denke, seit meiner Schwangerschaft oder seit Beginn meiner Schwangerschaft habe ich das Gefühl, kann ich das schon ein bisschen besser, weil die Situation hat sich jetzt auch geändert innerhalb der Familie und man muss einfach auch bewusst Pausen einlegen, auch zum Wohl des Kindes. Das habe ich vorher vielleicht nicht so bewusst gemacht, weil ich dachte, ich kann das schon, ich power da durch. Und es ist immer noch ein Prozess, aber ich glaube, ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg.
Aber das ist ja dann auch ein Learning, zu sehen, okay, die Welt geht gar nicht unter, wenn ich nicht da bin.
Absolut, ja. Also ist ja oft auch ein unterbewusst egoistischer Hintergrund, weil man einfach auch nicht möchte, dass, oder wenn man das Gefühl hat, okay, ich muss da sein, sonst funktioniert es nicht. Aber es geht immer weiter und man muss einfach die richtigen Bedingungen schaffen, damit auch mal in der Abwesenheit, auch während dem Urlaub, jemand anders da einspringen kann. Und wenn man das Unternehmen nicht so stabil aufbaut, dann glaube ich, hat man eh keine guten Karten für die Zukunft, wenn man es sich so abhängig macht. Und also es ist ein Learning und aber es ist ein Prozess auch, muss ich sagen. Also am Anfang oder auch immer noch fällt es mir manchmal schwer abzugeben. Aber wie gesagt, seit der Schwangerschaft muss ich da einfach durch. Und ich habe gemerkt, okay, eigentlich gar nicht so schlimm. Und ich habe ja eine tolle Familie und tolle Mitarbeitende, die da dann auch einspringen und unterstützen.
Ja, es ist, glaube ich, so ein Spagat zwischen dem, man macht sich natürlich selber Stress, wenn man sich so unersetzbar macht oder glaubt es zu sein, und zwischen diesen, natürlich freuen wir uns alle, wenn wir gebraucht werden. So da halt die Balance zu finden. Ne, wie du schon sagst, da sich selber ein Netzwerk aufzubauen. Und das ist ja dann auch wieder was dir was gibt, glaube ich. Also wenn man dann sagt, okay, hier werde ich ja jetzt gar nicht gebraucht. Ja doch, weil du hast das hier aufgebaut. Also braucht es dich ja trotzdem.
Ja, also ich denke auch, ich denke, es kommt auch natürlich dann mit der Erfahrung und ich schätze das Team auch wahnsinnig wert. Und ich finde es auch toll, wenn die Last auf mehreren Schultern liegt. Und das kann man oft dann erst im Nachhinein dann nochmal sehen, dass okay, also eigentlich alles gut und das ist ein Prozess für mich. Ich bin noch lange nicht am Ende, aber diese kleinen Einsichten helfen auf jeden Fall schon mal weiter.
Ich habe das damals gemacht. Mein Stiefvater ist ja damals gestorben dann und hatte eben die beiden Unternehmen. Und ich bin irgendwann dann, wo es zumindest ein bisschen ruhiger geworden ist und ich wusste, okay, meine Mama kann auch ein bisschen was machen wieder, weil die einfach auch so getrauert hat. Und ich habe mir ein altes Handy von einer Freundin besorgt. Also das konnte gerade SMS mal und sonst nichts. Und bin 10 Tage, glaube ich, war ich weg. Ich habe im Baumhaus gelebt.
Spannend,
Im
cool.
Baumhaus und im Zirkuswagen. Das war so ein Learning für mich. Die Welt geht nicht unter. Also der einzige Mensch, der mich anrufen konnte, war meine Mutter, für den Fall, dass doch mal irgendwas ist, weil ständig war irgendwas mit Anwalt, mit Banken etc., Steuerberater, sodass das. Es war dann halt so Notfallsituation. Ne? Wir wussten alle, dass er stirbt, aber als es dann soweit war, ja, fehlte der Kopf des Ganzen. Und auch wenn wir da im Thema waren, also dieses Learning für mich war so, ich konnte nicht mal mehr eine Seite im Buch lesen, ohne dass ich irgendwie Handy, E-Mails stecken etc., weil immer so dieses, so Gott, es waren ja schon Existenzängste. Und dann habe ich gedacht, so, nee, funktioniert nicht. Und das mit meiner Mama abgesprochen, ja, und dann war ich 10 Tage im Baumhaus und es war so ein krasses Learning. Die Welt geht nicht unter. Auch dann nicht.
Das ist leider oft so oder auch höre ich oft, dass es irgendwelche lebensverändernden Situationen braucht, um einfach mal zu verstehen, okay, wie gesagt, es läuft weiter, es geht immer weiter.
Ja.
Und ob das jetzt eine Geburt, eine anstehende Geburt ist oder ein Todesfall, es braucht irgendwie immer diesen einen Moment oder diesen Ausschlag. Gebenden Punkt, wo man dann sagt, okay, jetzt geht nicht anders und jetzt
Ja.
müssen wir das so machen und dann funktioniert es auch immer.
Ja. Und dann nimmt man dann so viel von mit. Ja, in herausfordernden Zeiten, ne? Geht man oft mit Stärke dann heraus, hervor. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie alt bist du?
Ich bin 30 Jahre alt, ja.
Weil, ne, ich sehe dich ja, ich kann das so einigermaßen einschätzen, aber für unsere Hörer bestimmt auch sehr spannend zu wissen. 30. Eine abschließende Frage habe ich auf jeden Fall noch. Die stelle ich jedem meiner Gäste, Gästinnen. Was waren deine drei Learnings in der Zeit?
Wie gesagt, Learning Nummer eins, also es geht immer weiter. Learning Nummer zwei, mit Leidenschaft und auch irgendwo Freundlichkeit, Nahbarkeit und Verbundenheit zu Mitarbeitenden wird es ein gutes Team und hoffentlich ein Erfolgsrezept für das Unternehmen. Und das dritte Learning wäre, man muss nicht immer, es muss nicht immer alles perfekt sein. Also dieses Streben nach dem Perfektionismus, daran nicht so arg festzuhalten, sondern irgendwo eine Balance zu finden und auch mal zu sagen, jetzt ist gut.
Ja, ich glaube, Perfektionismus ist vor allem in der Nachfolge, wenn man dann sieht, der hat das so gemacht, man möchte es perfekt machen, aber es ist dann immer, das ist auch im Coaching, wenn ich dann jemanden habe, der immer so oft das Thema dann, dass ich dann frage, was ist denn perfekt? Das liegt ja im Auge des Betrachters. Ich
Ja, absolut.
kann mich dann noch so an meine Schulzeit erinnern, wenn es um Deutsch ging, Interpretation. Na, was ist denn die richtige Interpretation, die perfekte?
Ja, das ist Auslegungssache tatsächlich.
Ne, das ist für jeden was anderes. Und dann zu sagen, okay, was ist denn mein Perfekt? Oder was ist ja, was ist das Warum dahinter?
Und dann auch einfach mal zu sagen, okay, und jetzt ist es gut. Und irgendwas, vor allem wenn man mit Menschen arbeitet oder und viele Menschen involviert sind, irgendwas wird immer nicht genau so, wie man sich das vorstellt, immer ein Ticken anders laufen, aber dann ist es auch gut. Und da muss es nicht für mich perfekt sein, sondern einfach, es soll insgesamt einfach ein gutes Ergebnis sein und dann können wir zufrieden sein.
Vor allem das Unperfekte bietet aber ja manchmal dann auch ja, die Möglichkeit, auf einmal kommt was viel Besseres raus als das, was wir eigentlich uns ausgemalt hatten. Ne? Wir sind ja immer gerne der Mensch, unser Verstand will ja immer alles unter Kontrolle haben und das soll alles vorhersehbar sein. Aber so dieses, es ist gerade mal nicht vollkommen planbar, da kommt oftmals was viel Schöneres bei raus, als wenn wir immer alles unter Kontrolle haben wollen.
Absolut.
Wenn du zurückblickst, gab es einen speziellen Moment, ein tolles Ereignis, wo du sagst, boah, das hat meine Laufbahn so ein bisschen geprägt oder das hat was verändert bei mir?
Ich glaube, es haben viele Momente meine Laufbahn geprägt. Ich hatte ich war auch in einem Unternehmen außerhalb der Möbelbranche. Ich war in der Modebranche tatsächlich trotzdem sehr ähnlich. Geht auch um persönlichen Stil, um Trends. Und ich hatte dort eine ganz tolle Vorgesetzte, die mich immer gefördert und gefordert hat und an mich geglaubt hat und mir immer mit Rat und Tat zur Seite stand, aber mich eigentlich auch schon früh hat selbst machen und entscheiden lassen. Und das Gleiche eigentlich dann auch analog, als ich ins Familienunternehmen eingestiegen bin, haben unsere Eltern oder immer uns die Freiheit gelassen, so zu gestalten, wie wir es für richtig halten. Mit Rat und Tat sind sie zwar zur Seite gestanden, aber haben uns trotzdem die Freiheiten gelassen. Und ich glaube, auch dieses Vertrauen, das mich bis heute ja begleitet, das prägt mich schon sehr, auch in der in wichtigen Entscheidungen da irgendwo das Selbstbewusstsein zu haben, aber trotzdem auch jemanden zu haben, auf den man zurückfallen kann, den man fragen kann, was würdest du jetzt machen? Ich glaube, da hatte ich sehr viel Glück auch in meinem vorherigen Job und auch jetzt natürlich mit meinen Eltern. Diese Personen, die mich begleiten, das ist, glaube ich, das Wichtigste oder der ausschlaggebendste Punkt, dass meine Laufbahn beeinträchtigt hat.
Menschen.
Absolut.
Das Vertrauen. Wow. Ein schönes Schlusswort. Danke, dass du deine Erfahrungen hier geteilt hast. Und ich bin mir sicher, du hilfst dem einen oder anderen, der vor ähnlichen Herausforderungen steht oder der sieht, okay, das geht. Und auch 400 Mitarbeiter, der vielleicht sagt, wow, was eine Verantwortung. Ja, ich danke dir von Herzen fürs Teilen von deinem Lebensweg.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ich hoffe wie immer, dass du das ein oder andere für dich aus dieser Episode mitnehmen kannst. Und wer sich gerne mit Isabella vernetzen möchte, der findet ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Und wenn du die Unterstützung auf deinem Weg wünschst, dann melde dich gern. Ich begleite dich dabei, mehr Klarheit, innere Stärke und Leichtigkeit in deine Nachfolge zu bringen. Auch meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Alles Liebe und bis bald. Deine Katrin.